War sie nicht die Gefangene viel zu vieler Pflichten gewesen, die Gefangene ihrer Herkunft, die sie zwang zu tun, was für sie vorgesehen war? Gemeint ist damit Lydia Welti-Escher. Lydia Welti-Escher ist in der Schweiz eine bekannte Frau. Sie ist Tochter des legendären Eisenbahnkönigs Alfred Escher. Sie ist Ende des 19. Jahrhunderts die reichste Frau in der Schweiz. Sie ist verheiratet mit dem Sohn eines mächtigen Politikers. Und sie ist in der Kultur- und Kunstszene präsent, befreundet zum Beispiel mit dem Dichter Gottfried Keller. Doch dann passiert ein Liebesskandal, der ihr Leben komplett aus der Bahn wirft. Um dieses historische Ereignis, um diesen Liebesskandal geht es in dem Roman Ein Bild von Lydia. Geschrieben hat das Buch Lukas Hartmann und der ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Hartmann.
Guten Tag.
Lydia Welti-Escher ist eine in der Schweiz sehr bekannte Person. Gilt das heute auch noch?
Ich glaube schon. Es hat ja auch einige Sachbiografien zu ihrem Vater und ihr selbst gegeben. Sie ist nie wirklich vergessen worden.
Was hat sie denn nun dazu gebracht, über diese Frau, das heißt über diesen Skandal, der damals in allen deutschen Medien sehr präsent war, über diesen Liebesskandal ein Buch zu schreiben?
Es ist zunächst die Gestalt von Karl Stauffer Bern, in Deutschland auch nicht so bekannt, in der Schweiz sehr, vor allem durch seine Porträts. Seine Radierung von Gottfried Keller war jahrelang abgebildet auf dem 20er Geldschein der Schweiz, Banknote, sagen wir. Ich habe als Jugendlich viel gemalt und seine Porträts zu kopieren versucht und immer wieder festgestellt, da ist noch was drin. Das kann ich nicht kopieren, das geht nicht. Aber was ist das? Das Rätsel des ganz persönlichen Charakters hat mich fasziniert. Und Jahre später gab es eine Ausstellung über diesen ganzen Skandal. Da wusste ich noch wenig darüber, hat mich aber sogleich fasziniert, dieser Zusammenhang zwischen Macht, Einfluss, den die Macht nehmen kann, auch auf Liebe, auf Liebesformen, der Skandal, der daraus entsteht, dann die Verbundenheit von Vater und Sohn, der mächtige Politiker, der eher schwache Sohn. Das alles verbindet sich in dieser Geschichte für mich zu einem Konglomerat, aus dem auch ein Zeitbild entstehen kann, des ausgehenden 19. Jahrhunderts mit seiner expansiven Eisenbahnpolitik zum Beispiel, was heute fast ein bisschen widerspiegelt wird in den rasend fortschreitenden Digitalisierung. Also das alles hat mich dazu gebracht, gründlich zu recherchieren und dann diesen Roman zu schreiben.
Also da gibt es allein, wenn man technische Entwicklungen betrachtet, viele Parallelen. Die Industrialisierung, heute die Digitalisierung. Also das kann man durchaus auch so lesen, als auf unsere Zeit bezogen. Wie viel in dem Buch ist denn nun, also Sie beziehen sich auf die tatsächlich passierte Liebesgeschichte, auf den Skandal. Wie viel in dem Buch ist denn faktisch wahr und wie viel haben Sie erfunden? Das ist ja ein Roman. Gibt es da überhaupt eine Trennlinie?
Das gibt es eigentlich nicht, wenn man wirklich von den Fakten der Geschichte ausgeht. Da habe ich nichts erfunden. Aber wie ich mich der jeweiligen Persönlichkeit der Hauptdarsteller, um es mal so zu sagen, nähere, das ist natürlich eine Frage der Intuition. Da habe ich auch das geschrieben, was ich nachempfunden habe beim eigenständigen Beleben dieser Skandalgeschichte.
Sie nähern sich dieser berühmten Frau Lydia Welti-Escher über ihr Dienstmädchen, das kann man so sagen. Luise heißt sie, aus ja. Luises Perspektive wird diese Geschichte erzählt. Und Luise, hat es die gegeben?
Die hat es tatsächlich gegeben. Als ich das Testament der Lydia Welti-Escher vor Augen bekam, da wird sie bedacht mit 1000 Franken, das war damals ziemlich viel, und sämtlichen Kleidern. Da muss eine wesentliche Beziehungen bestanden habe und ich habe dann nachgeforscht in Archiven. Ich habe herausgefunden, was das für ein Mädchen war, in welchem Alter sie in dieses Belvoir, so hieß die Villa der Eschers, in Zürich kam. Und weil sie von ganz unten kam, geboren wurde als Tochter eines Tuchwebers aus dem Zürcher Oberland, der dort keine Arbeit mehr hatte, aber in Bergamo doch noch Aufträge fand, und eine Hebamme, die 7 Kinder zur Welt brachte, der Vater starb dann, die Familie verarmte total, musste zu Fuß zurück, von Bergamo zu Fuß ins Zürcher Oberland, was man heute fast nur noch auf Flüchtlingszügen sieht. Das hat mich interessiert, wie ist denn dieses Mädchen von ganz unten in die völlig andere reiche Atmosphäre, diese Luxusvilla gekommen? Und was ist dort mit dieser jungen Frau passiert?
Von den Fakten her könnte das alles so passiert sein, wie Sie es beschrieben haben.
Ja.
Also wenn man von außen drauf schaut. Nun ist Lydia Welty-Escher eine bekannte Frau. Sie ist verheiratet mit einem Mann. Der Sohn ist eines sehr prominenten Politikers in der Zeit.
Eines Bundesrats, also eines Ministers.
Eines Ministers, das heißt, sie steht in Zürich mitten im Leben, in der Kunst- und Kulturszene, sehr bekannt und präsent. Doch dann passiert es, dann verliebt sie sich in Karl Stauffer Bern. Wer ist denn das, der Karl Stauffer Bern?
Der ist mit dem Ehemann von Lydia Welty-Escher, mit Emil Welty, zur Schule gegangen in Bern. Als Sohn eines Bundesrats, dieser Emil, hat beharrlich um Lydia Welty-Escher geworben. Man kann sich fragen, ging es ihm um die Frau oder vielleicht eben so um ihr Vermögen? Jedenfalls hat sie ihn auserwählt aus einer ganzen Schar von wahrscheinlich ebenso zwiespältig Interessierten an ihr, weil sie war eher eine spröde Frau, nicht unbedingt eine Schönheit. Sie haben also geheiratet und als dann der alte Alfred Escher starb, erbte Lydia sein Vermögen, konnte sich viele Dienstboten leisten und der Ehemann konnte das dann ausnützen, um sich auch eine beachtliche Position in der Schweizer Politik und vor allem in der aufstrebenden Wirtschaft, der Bankenwelt zu verschaffen.
Also sie hatte hohes Ansehen, die Familie war sehr bekannt.
Trotzdem irgendwann ein bisschen außenseiterisch in Zürich. Schon nur der Standort der Villa, ein bisschen außerhalb der Kernstadt. Alfred Escher, der große Escher, dessen Denkmal unmittelbar vor dem Hauptbahnhof Zürich steht, der es dann mit vielen Leuten verspielte, mit ihnen Streit hatte, deshalb es auch wohl auch zustande brachte, dass man die Familie ein Stück weit mied. Sie gehört also dazu, aber nicht ganz.
Aber sie ist auch Verwalterin des Erbes ihres Vaters. Also
ja.
Das steckt dir schon in den Schuhen, diese Herkunft. Dann dieser Ausbruch, diese Liebesaffäre. Ja, ist das vielleicht auch ein verzweifelter Ausbruch gegen die Zwänge ihrer Herkunft? Zu viele Pflichten, zu viele Aufgaben. Ich habe es zu Anfang zitiert. Mhm. Und dann diese unmögliche Liebe zum liederlichen Staufer?
Das kann man so sehen. Das war eine Gegenwelt, die er für sie verkörperte. Er war ein enorm präziser Porträtist. Er wurde ans Haus geholt von seinem ehemaligen Schulfreund, damit er die Frau porträtiere. Bei diesen langen Porträtsitzungen, da begann es offensichtlich zu knistern. Dort geschah es dann, dass die Frau dem Mann verfiel oder er ihr. Man kann es nicht so genau und auch hinterher nicht ergründen. Aber er verkörperte für sie natürlich auch die Welt, so der Genialität, nicht nur des Schlendrians, dem er manchmal auch ein bisschen oblag. Ja, dieses vielleicht etwas leichtfüßigere, sinnlichere, das hat sie als der spröde Frau unheilvoll angezogen, sodass sie sich diesem Mann dann zuletzt mit Haut und Haar überlieferte.
Ein Bild von Lydia, so heißt ihr Roman. Das ist dieses Bild, was er gezeichnet hat. Wir sehen es auch auf dem Cover des Buches. Das Bild gibt es wirklich.
Das gibt es, das ist auch die Lydia. Aber am Ursprung steht ein anderes Bild, das ist die weiße Lydia. Das ist die rote Lydia auf dem Titelbild mit abgehauenem Kopf sozusagen, weil der Maler sich zunächst wohl auch für den Leib, das Leibliche interessierte. Die weiße Lydia ist ein geschöntes Bild. Es ist ein ihr schmeichelndes Bild. Man kann auch ganz andere Bilder von ihr haben. Also das suggeriert der Titel ja auch, ein Bild von Lydia.
Also dieser Staufer, der ist nicht nur sympathisch, muss man beim Lesen auch sagen. Er sagt das auch zu Luise, natürlich, das ist ein Auftragsarbeit, da mache ich sie schöner, als sie ist. Also da weiß er auch, was er tut. Er ist ja auch so ein Hallodri bisschen auch. Ne?
Ein Stück weit, aber gleichzeitig ist er ein ganz ernsthafter Künstler, der bis zu Besessenheit ein Porträt glücken lassen will, bis er wirklich zufrieden ist damit. Er hat eine unglaublich genaue Radierung von Gottfried Keller geschaffen zum Beispiel und von Konrad Ferdinand Meyer. Da ließ er nicht locker. Da kam der Anspruch zum Zug, wirklich ein führender Künstler zu sein. Das war er auch in Berlin in jüngeren Jahren. Er war der begehrteste Porträtist für die High Society in Berlin.
Und dass er ein ernsthafter Mensch war, das kriegt man dann im Laufe des Romans auch immer stärker mit, dass er wirklich nicht nur von heute auf morgen so in den Tag hinein gelebt hat. Die Geschichte nimmt dann, Lydia verliebt sich richtig Fahrt auf, Lydia flieht mit ihrem Geliebten nach Rom, das ist alles so passiert, ihr Ehemann und vor allem ihr Schwiegervater stellen ihr nach, sie lassen ihren Geliebten verhaften unter fadenscheinigen Beschuldigungen und Lydia, jetzt wird es wirklich dramatisch, die kommt in eine Irrenanstalt, hört sich jetzt abenteuerlich erfunden an, ist aber wirklich so passiert.
Ja, genau so. Und auch die Anklage gegen Staufe war völlig erfunden. Er wurde ja verhaftet unter dem Vorwurf, Lydia vergewaltigt, entführt und beraubt zu haben. Es ist unglaublich. Und der damalige Schweizer Botschafter in Rom hat das so weitergegeben an die Polizeibehörden. Später stellte sich dann heraus, beweiskräftig, dass das alles nicht stimmte, aber die paar Monate Kerkerhaft in einem engen Raum mit 25 anderen Gefangenen zusammen, die haben Staufer gebrochen, kann man sagen. Und die Lydia in der Irrenanstalt, das war eine vornehme Irrenanstalt für Begüterte auf dem Gianicolo-Erhebung bei Rom, weiträumig, schöne Zimmer, aber eingesperrt und als krank betrachtet. Also geisteskrank eigentlich, ja.
Nachher auch viele Untersuchungen gegeben, die natürlich belegt haben, dass sie nicht geisteskrank
Nein,
war.
Nein, und dass sie aus eigenen Stücken völlig freiwillig mit Staufe wegging, dass sie mit ihm eine eigene Existenz aufbauen wollte. Sie wollte sich ja auch scheiden lassen, schon ganz am Anfang nach der Flucht mit Staufer. Und das hat natürlich der empörte junge Welt die völlig von sich gewiesen. Und danach war er derjenige, der die Scheidung haben wollte.
Also gar nicht mal sie. Danach geht es mit Lydia, so kann man das sagen, eigentlich nur noch bergab. Sie verliert alle Lebenskraft. Gibt es denn kein Rezept gegen den übermächtigen Wunsch, nicht mehr leben zu wollen? Ja, das fragt sich auch Luise, die natürlich auch mit Lydia zusammen verzweifelt ist. Gibt es da kein Rezept mehr? Ist sie zum Sterben da verurteilt?
Es ist eher einfach eine tiefe Depression, aus der sie nicht mehr hinauskommt. Und die Kontrastgeschichte ist ja die von Luise, die sich zur gleichen Zeit in einen Kellner, also aus der gleichen Schicht angehörend, verliebt, in der Nähe eines kleinen Restaurants. Das ist so eine Art Gegengewicht zum Abstieg, zum inneren Abstieg von Lydia, die dann ja auch Tage, vielleicht sogar Wochen lang im Bett liegen blieb, betreut von Luise, die sich aufzuopfern versucht und dennoch diese Liebschaft mit dem Kellner Ari treu blieb und ihn dann auch heiratete.
Also obwohl sie sich, das heißt es ja auch mal, wie seelenverwandt, wie Zwillinge fühlen, findet sie einen Ausweg. Diese Lydia, die identifiziert sich ja ganz und gar mit dem alten Griechentum. Sie sagt auch mal, der Mailänder Dom, das gefällt mir nicht so gut, die Griechen haben doch viel schöner, besser und größer gebaut. Die Kunst der Griechen faszinieren sie. Luise hingegen, ja, die scheint eher noch so ein bisschen christlich angedockt oder versucht wenigstens noch christlich zu leben. Sie versucht zu beten. Einmal klettert sie in einen Beichtstuhl, ist durchaus von Kirchen noch fasziniert. Sind auch zwei ganz andere Lebensmodelle damit, oder?
Ja, die existieren nebeneinander, prallen ein Stück weit auch aufeinander in diesem Großhaushalt zunächst. In Bergamo, wo Luise ein kleines Kind war, ließ sie sich bestimmt auch einnehmen vom Kirchlichen, von den Prozessionen, vielleicht auch unter dem Einfluss der Mutter. Aber dass zwischen den beiden da auch glaubensmäßig, wenn man das so sagen will, ein Gegensatz bestand, ein starker, das ist klar. Sie haben sich trotzdem verstanden. Das hat mich auch gefesselt. Über alle Abgründe hinweg, eigentlich die beiden Schichten damals voneinander trennten.
Also das schildern Sie auch sehr eindrucksvoll, das Aufeinanderprallen der Schichten. Luise, die fragt sich da ja auch, mein Gott, die haben doch alles, nicht? Aha. Die sind reich und anerkannt, sagt sie einmal, woran fehlte es Frau Lydia und ihrem Mann? Vielleicht an der Kraft, einen Schicksalsschlag zu ertragen, sagt Luise, weil sie ein bisschen staunend davor steht, dass das alles so zerbricht und ihnen trotz Reichtum und allem Glück das alles unter den Fingern zerrinnt.
An den Gießbach-Fällen, das ist ein Sanatoriumsaufenthalt gewesen, damit sie wieder auch von einer Depression gesunden könnte. Da hat ja die Lydia geklagt über das Ende des Vaters, das schrecklich war. Sie hat ihn betreut. Und Lydia hat sich erinnert an den Tod des Vaters, der für sie auch schrecklich war, aber wagt nicht, das zum Thema zu machen.
Also Väter sind in dem Roman ganz wichtig. Der Vater von Lydias Mann, Lydias Vater, Luises Vater, die schweben so ein bisschen bedrohlich auch über allem. Ihr Roman, ja, das fällt sofort auch, der hat etwas von einem auch Effie Briest-Roman, der in vergleichbarer Zeit spielt. War dieses Schicksal einer Frau, die sich außerehelich verliebt und dafür geächtet wird, auch ein typisches Schicksal dieser strengen Zeit vielleicht?
Es gibt ähnliche Schicksale, so aus der deutschen Geschichte, in Österreich auch. Ich habe einige erforscht. Aber ich bin dann bei Lydia und Luise und Karl Stauffer geblieben, weil das war für mich am verdichtetsten, um etwas von diesem Konflikt zwischen Macht und Liebe, vielleicht auch Macht und Sex, und im Hintergrund der ganze gesellschaftliche Zustand, der sich stark veränderte, gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo viele vermeintliche Gewissheiten aufgebrochen wurden. Das stelle ich nicht dar, aber ich lasse es manchmal auch hindurchschimmern.
Also der Welti hat schon was von einem Innstetten in Effie Briest, eindeutig. Der hätte ja auch wieder zurückgehen können. Also Lydia wollte sich ja gar nicht scheiden lassen, aber er ist so den Zwängen der Gesellschaft ausgesetzt, dass
und
er da...
Ja, steht auch unter der Fuchtel des Vaters, wahrscheinlich sogar mit eigenem Willen, weil er dem Vater alles zutraut, ihn auch zu einer Laufbahn zu bringen, die aus eigener Kraft nicht hätte wählen können. Er ist ja dann Verwaltungsrat in der neuen Bankgesellschaft, die Escher auch gegründet hat. Er ist also ein Gründervater sondergleichen.
Was Sie auch herausgefunden haben, dass tatsächlich Fontane sich für dieses Schicksal interessiert hat.
Das ja, er hat einen längeren Brief an seine Frau geschrieben. Er hat fleißig die Zeitungen gelesen, auch die Berliner Zeitungen, die über diesen Fall berichteten. Eigentlich immer zugunsten von Lydia, die dann richtig bestraft wurde dafür, dass sie diese Liebe suchte, die sie nicht hatte. Und die Schweizer Zeitungen sind dann eigentlich sehr gegen sie gewesen. Das ist auch interessant, dieser Gegensatz.
Ist das schon ein erster Funke, wo man dieses Schicksal dieser Frauen hinterfragt, die dann natürlich, die haben noch kein Wahlrecht, nicht, sie hatten ja nichts zu sagen, obwohl sie berühmt waren, die dann natürlich den langen Weg gehen, sich davon zu befreien? Also
ja, und es misslingt. Die Befreiung ist schwierig, sie wäre komplex, man müsste auf vieles verzichten. Das ist eben auch schwierig und man müsse sich vielleicht auch mit Politik auseinandersetzen. Und Lydia hat sich dafür kaum interessiert. Sie hat sich für die Kunst interessiert. Sie hat staunend Stauffer zugehört, wenn er seine großen Pläne entwarf, mit ihrem Geld einen riesen Tempel nach griechischem Muster in Süditalien zu bauen. Und das interessierte sie. Gleichaltrige zu jener Zeit, in anderen Verhältnissen aufgewachsen, in Deutschland vor allem, ich glaube Clara Zetkin, die wollten ein Stimmrecht für die Frauen. Das war ein ganz anderer Ansatz, sich verwirklichen zu wollen.
Also die Frauen lebten da, diese großbürgerlichen Frauen in dieser Kunst- und Kulturwelt und konnten da auch nicht ausbrechen, haben da ihre Freiheiten eben gesucht. Nun schildern sie ja, das ist ein historisches Ereignis, das Leben von inzwischen legendären Personen. Es gibt einige Biografien über Lydia Welti-Escher. Also der Schwiegervater von Lydia ist ein ehemals, Sie haben das gesagt, ein Minister, so kann man es vergleichen, in der Schweiz gewesen. Ja, von dem erzählen Sie ja.
Bundespräsident, also der höchstrangige Schweizer, ich glaube 24 Jahre war er Bundesrat, das ist in der heutigen Schweiz nicht mehr denkbar.
Aber bei Ihnen im Roman ist ja, man muss es so sagen, wahres Scheusal. Haben Sie da eigentlich auch Rückmeldungen bekommen und gesagt,
ja, einfach tief verletzt, kaum mehr seine Sinne mächtig, weil zur gleichen Zeit kam auch seine eigene Frau, also die von Welti, Vater, dem Bundesrat, in die psychiatrische Klinik Waldau. Er konnte das alles fast nicht ertragen. Das hat ihn auch dazu gebracht, dann vom Amt zurückzutreten.
Zudem gehen Sie ja mitfühlend mit den Figuren um.
Ich glaube sogar ein Welti Senior kann begreifbar werden, einfach durch seine unglaubliche Frustration, dass er das jetzt mit dem eigenen Sohn erleben muss und väterlichen Willen wie ein Zauberer helfen zu wollen und dann gerade das Gegenteil von dem zu tun, was eigentlich nötig wäre.
Also in den Spannungen der Zeit feststeckend.
Auch sie sind gefangen, die Männer sind ebenso gefangen in ihren Rollen.
Vielen Dank, Lukas Hartmann. Ein Bild von Lydia, so heißt sein Roman über die historische Figur Lydia Welti-Escher. Auch eine dramatische Liebesgeschichte, natürlich sehr spannend zu lesen. Die Geschichte einer Frau, die auch Opfer ihrer Zeit wird. Auch ein Zeitdokument, ein Zeitdrama. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Es hat 360 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr.